Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Neue Ausgabe heute mit dem Thema, ja, wir sprechen über Goethes Faust. Wir sprechen über, ja, eigentlich Musical ist der falsche Begriff, aber über eine Rockoper. Wir sprechen über alles in dem Kontext und spannend auf jeden Fall eine Stunde mit meinem Studiogast. Und zwar zunächst einmal, ja, heute am Mikrofon Michael Trost, wie so öfter hier in der Plattform. Und mein Studiogast ist der Dr. Rudolf Volz.
Hallo.
Herzlich willkommen, Dr. Volz, zum zweiten Mal hier in der Plattform bei Radio Free FM. Wir haben gemeinsam im letzten August schon mal damals über das Thema Int Auna, über das Thema Friedesau gesprochen. Und damals haben wir gesagt, beziehungsweise haben Sie vorgeschlagen, Sie haben ja nebenbei oder nicht als Hauptbeschäftigung ein Thema. Das ist das Thema unter anderem mit Goethe. Goethes Faust ist der Spezialist auf dem Gebiet. Einmal historisch der Goethe und Faust und zum anderen aber auch haben Sie eine Rockoper darüber geschrieben und darüber sprechen wir dann heute in der Plattform eine Stunde. Ja, ich schlage vor, Dr. Volz, wir sprechen zunächst mal über Sie, beziehungsweise stellen Sie mal ganz kurz vor. Einfach machen wir eine kurze Vorstellrunde. Wer sind Sie? Wie sind Sie zum Thema gekommen? Was ist so vielleicht der Background auch? Sind Sie ja gelernter Musiker oder wie auch immer? Einfach den Leuten, die da draußen zuhören, versuche mal ein klein bisschen Überblick zu geben, wer da heute bei mir im Studio sitzt.
Ja, hallo zusammen. Also ich bin Jahrgang 1956, also für die meisten Leute oder Zuhörer wahrscheinlich immer vom älteren Semester. Und ich hatte eigentlich das Vergnügen in meiner Teenagerzeit, also zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr, doch relativ viel Rockmusik genießen zu können. Und das ist da so die Zeit zwischen 1968 und 73, 74, was eigentlich so der Hochpunkt, der kreativste Zeitpunkt eigentlich der Rockmusik war. Das sind eigentlich so Sachen wie Jimi Hendrix entstanden oder so ein Festival wie Woodstock oder Emerson, Lake and Palmer, was natürlich auch gewisse Crossovers waren. Apropos Musical oder Rockoper, da ist zum Beispiel auch Jesus Christ Superstar entstanden. Und diese Crossovers, die haben mich auch damals schon immer inspiriert, irgendwann was zu machen, was vielleicht doch eine gewisse Bedeutung hat und in dieses Gewand gepackt werden kann. Nur zu damaligem Zeitpunkt war ich zwar immer Musik interessiert, habe auch gerne Querflöte gespielt und mich auch so ein bisschen für Wissenschaft sowieso von der Schule her und auch für Philosophie immer persönlich interessiert und wollte dann irgendwie als Vision damals das Gesamtwissen irgendwie der Welt mal irgendwo in sowas packen, was aber wie gesagt zum damaligen Zeitpunkt nur eine Vision war. Naja, und so ging das Leben dann einfach fort, hat man mal Mathematik studiert, so auch in den USA. Und später Software gemacht und dann, als man, wie man so sagt, settled war, angefangen so ein bisschen das zu machen, was einem so in der Jugend so interessiert hat, so wie der Ernst Bloch sagt, man soll immer von den Träumen seiner Jugend soll man immer wieder neu auffrischen und immer sich wieder neu erinnern und auch Achtung haben. Und da hat sich das so im 36. Lebensjahr hat sich das irgendwie so geboten, dass man eine Rockoper dann aus Goethes Faust macht. Und das hat mich dann gerade speziell an diese Zeit praktisch vom 14. Lebensjahr erinnert, wo diese Vision da war. Und am Anfang war dies, und so geht es auch den meisten Journalisten oder allen Leuten, die man zunächst mal damit konfrontiert, denken natürlich zunächst mal alles, das geht ja eigentlich gar nicht. Also wie kann man irgendwie aus dem Goethe so ein alter, bourgeoiser, staubiger Klassiker so irgendwas machen, was mit Rockmusik zu tun hat. Das ist irgendwie für Highway to Hell oder Motorradfahrer, also das geht doch gar nicht, das ist irgendwie in sich widersprüchlich. Naja, das Problem hatte ich natürlich am Anfang auch, und aber da hat man einfach mal sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt.
Da würde ich noch fragen wollen, um sich damit sagen wir, beschäftigen zu können, muss man auch schon ein bisschen einen Background wahrscheinlich haben. Haben Sie dann noch in dem Bereich Musik oder Komposition dann auch noch irgendwie sich dann was angeeignet oder auch noch irgendwo weil sowas muss man auch wissen, wie man das überhaupt alles angeht. Also ja, auch noch was dazu, haben Sie dann noch?
Ja, ja, also ich hatte davor dann Keyboards und habe auch in einer Band gespielt. Ah, ja. Okay. Und wobei speziell jetzt, also bei der Musik, dann hatte ich auch eine Band, die mir eigentlich bei der Umsetzung der Musik dann auch geholfen hat. Aber in dem Sinn musste ich eigentlich immer nur die Ideen geben. Also quasi die Gesangsmelodie, die charakteristisch und das Ganze mal vorsingen.
Also Sie hatten auf jeden Fall auf dem Musikbereich dann schon Aktivität davor, also aus dem, vielleicht, wenn ich es richtig verstehe, Hobby ist dann irgendwann mal etwas geworden, was eigentlich eher dann weitere berufliche Laufbahn dann geprägt hat oder eben Inhalt geworden ist.
Ja, so könnte man das nennen. Ja. Wenn man das Hobby dann zum Beruf gemacht hat, dann hat man kein Hobby mehr und muss sich dann was anderes suchen.
Aber auf jeden Fall war die glückliche Zeit, die Sie gerade eben genau. Als junger Mann mitgekriegt haben, wo gerade die, ich sag mal, kreative Phase oder auch eine Umbruchphase in der Musik irgendwo gewesen ist und das hat Sie dann eben eingeleitet, inspiriert und haben Sie gesagt, das möchte ich auch sehr gerne machen.
Genau. Und am Anfang war das eigentlich nur ein Experiment und man hat eigentlich gar nicht so richtig dran geglaubt. Und dann ist, nennt man das so, dann ist es unter der Hand gewachsen. Mhm. Also erst war das so, dachte man, das geht eigentlich gar nicht. Irgendwie fängt man an mal zu überlegen und denkt, das ist doch eine trockene Geschichte. So geht es ja viele dann erstmal, wenn sie im Schulunterricht ja den Stoff, mit dem Stoff konfrontiert werden. Zum Glück hatte ich den ganz wenig. Von daher war ich nicht verbrannt mit dem Stoff, sondern ich konnte damit dann relativ frei umgehen und habe einfach gesagt, ich versuche jetzt mal den Stoff für mich so zu adaptieren, wie ich ihn dann verstehe, auch mit einer gewissen Lebenserfahrung, die eigentlich wichtig ist. Also mit 14 hätte ich das auch nicht machen können, auch inhaltlich, sondern erst eigentlich habe ich es damals gestartet mit 36, als man eine gewisse Lebenserfahrung hat. Gut, und dann...
Da vielleicht noch dazwischen die Frage, fängt man dann an, schreibt man erstmal einen Musiktitel oder nimmt man sich gleich vor, was Größeres draus zu machen? Also so eine Oper, wir kommen, ne, hat darauf noch, ist ja auch was viel zeitlich Aufwendiges, was viel Größeres. Also fängt man an, sagt jetzt mal ein kleines musikalisches irgendwo, ja, Stück, das vielleicht irgendwo im Sinne einer Programmmusik schon irgendwo geprägt ist. Oder schnitt man sich gleich vor, ich will was mehr, ich will also eine Rockoper komponieren oder...
Ja, also das war schon mehr als nur ein einzelner Song. Ja. Also für mich war das ein Gesamtwerk, also mit theatralischer Umsetzung auch. Mhm. Also nicht nur eine Rockoper im Sinne einer Konzeptalbums, das einfach, sagen wir, 20 Songs hintereinander hat und mehr oder weniger von den gleichen ein, zwei Sängern gesungen wird, sondern eine Sache, die auch dann nachher aufs Theater kommt mit Kostümen, mit Lichtern, mit Beleuchtung, mit Effekten und allem drumherum. Also eine komplette bühnentaugliche Show. Mhm.
Das heißt, Sie haben irgendwann dann gesagt, das möchte ich machen, das muss an der Stelle, ja, künftig oder ist mein Lebensinhalt und haben sich dann hingesetzt und mal überlegt, was kann man machen. War dann gleich der Gedanke, weil Sie, vielleicht muss man sagen, Sie haben ja inzwischen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mehr Rockopern geschrieben, mit mehreren Themen schon gearbeitet. Wir kommen aber heute oder sollen heute auch über Faust-Thema sprechen. War das dann gleich Ihr erster Ansatz, Sie möchten was über Faust machen oder war gleich der Gedanke, egal was wie, es muss auf jeden Fall eine Rockoper sein oder was war zuerst, der Faust oder die Rockoper? Oder?
Ja, also die Idee Rockoper, die hatte ich eigentlich schon relativ früh. Ja. Nur... das Thema war noch nicht so greifbar. Mhm. Greifbar und ich hatte damals in der Westentasche an einem Projekt mitgespielt, das war der Steppenwolf von Hermann Hesse. Mhm. Und da war ich praktisch der Pablo, was die Parallelfigur ist zum Mephisto. Also das ist ein musizierender Nachtclub, Musiker, der auch singt und Drogen nimmt und irgendwie andere Leute oder den Steppenwolf selber auf neue Gedanken bringt und neue Ebenen. Und das Stück hat mich da inspiriert, praktisch den Faust nochmal neu anzupacken, weil der Steppenwolf eben auf dem Faust basiert. Praktisch hat gewisse Parallelfiguren oder Parallelhandlungen. Naja, und das hat mich dann so veranlasst, das Buch mal wieder rauszuziehen und mal ein bisschen zu lesen. Und das Erste, was schon mal ganz positiv war, ist, dass ja schon die Texte im Reim vorliegen. Also so in der poetischen Form. Also von daher schon ganz strukturiert vorlagend, was schon mal die Sache erstmal etwas unterstützt hat. Aber das sind oft endlos lange Dialoge und Monologe, die so ineinander wirken. Und für mich war das Entscheidende, ist, dass man das entkoppelt. Also, dass wenn man da 25 Songs macht, so viel braucht man etwa, so 12, 13 Stück pro Spielhälfte. So eine Show soll ja nicht zu lang und auch nicht zu kurz sein. Also, so eine Show ist dann eine Spielhälfte etwa eine Stunde, 5 Minuten. Ja, und das Entscheidende ist dann, dass man diese 25 Themen hat. Also in dem Text, dass man so 25 Themen hat, wie zum Beispiel dann eine Sache wie ein Song Am Golde hängt doch alles oder der Magie ergeben. Also dann auch einen Satz herausnimmt, den praktisch als Songtitel macht und der auch gleichzeitig im Bild assoziiert.
Vielleicht für die Hörer auch noch ein bisschen da das zur Abgrenzung. Ich glaube, wir müssen begrifflich ein bisschen auseinanderhalten. Was jetzt eigentlich genau ist denn eine Rockoper? Was ist eine Musical? Dann, wir haben vorhin im Vorgespräch auch gesagt, es gibt auch den Begriff der Programmmusik. Dann zum Beispiel eines Programmkonzeptalbums. Wahrscheinlich dann eben ist dort keine Aufführung mit dabei. Vielleicht, dass man die Begriffe einfach mal ein bisschen irgendwie auseinandernehmen oder einfach definieren, was ist eigentlich dann genau was? Also was unterscheidet Musical vor allem von einer Rockoper und entsprechend von einer Theateraufführung? Also versuchen wir vielleicht das irgendwie mal ein bisschen irgendwie zu definieren, was jetzt eigentlich die Inhalte da sind.
Ja, also Musical ist zunächst mal ein sehr allgemeiner Begriff. Das ist eigentlich eine Abkürzung für Musical Theater, also Musiktheater. Und das kommt also aus dem Englischen bzw. Amerikanischen und ist also nicht so, wie es hier teilweise so interpretiert wird, nur schnulzenmäßig, sondern hat alles mit Musiktheater sowohl ernst wie auch nicht ernst zu tun. Und Rockoper ist eben Rockmusik über 2 Stunden, die, was weiß ich, 25 Songs hat und die 25 Songs thematisch irgendwie miteinander verbunden sind. Da gibt's natürlich auch Rockopern, die haben eine theatralische Umsetzung und die meisten Rockopern haben keine theatralische Umsetzung. Wie zum Beispiel Lamb Lies Down on Broadway von Genesis, also 1974. Das ist, also früher hat man mal gesagt, eine Doppel-LP. Aber dazu gibt's keine theatralische Umsetzung, weil das doch relativ schwierig ist, weil oft sind es nur Träume, Gedanken und die nur eigentlich im Kopf des Hauptdarstellers stattfinden. Während zum Beispiel Jesus Christ Superstar war 1973 erst ein Konzeptalbum. Also ein Konzeptalbum ist eine Rockoper erstmal ohne theatralische Umsetzung und dann kam der Kinofilm und daraufhin kam 3 Jahre später die theatralische Umsetzung dann am Broadway, was dann wiederum ein Erfolg war.
Und zu einer Musik wie zum Beispiel Mussorgskis Bilder einer Ausstellung ist ja auch Programmmusik oder Konzept irgendwo, das dahinter steckt, aber ohne dann eben theatralische Umsetzung. Das ist dann rein auf die musikalische Ebene begrenzte Thematik, ne?
Also, ja, genau. Ja. Also die Bilder einer Ausstellung von Mussorgskis, das hat ja Emerson Lake ein paar Mal umgesetzt.
Genau, daran dachte ich, genau.
Die haben einfach eigentlich sogar die Musik 1:1 genommen von Mussorgskis, haben das praktisch vom Orchester eigentlich transferiert in, damals Keyboard oder Synthesizer, wie man gesagt hat, und Gitarre und Schlagzeug. Was damals, also heute würde man sagen, das ist ein Crossover, dass man irgendwie klassische Musik genommen hat und die praktisch so stilistisch in die Rockmusik rein transferiert hat.
Okay, also auf jeden Fall verschiedene Elemente gibt es und bei der Rockoper ist vor allem eben das Element der rockiger Musik. Genau. Und wenn ich dich richtig verstehe, beim Musical, das ist sehr viel allgemeiner, das kann auch klassische Elemente sein, oder?
Genau, und das kann alles, kann lustig sein, auch sehr ernsthaft. Ja. Das ist halt einfach Musiktheater.
Und beim Oper ist dann eben mehr im klassischen Sinne, ohne Rockelemente.
Genau.
Und Operette, was unterscheidet Oper und Operette dann noch?
Die Operette ist eigentlich auch die leichtere Form etwa der Oper. Also und das, was man heute eigentlich in Deutschland als Musical bezeichnet. Also Musical ist eigentlich der Nachfolger von der Operette, was früher. Das war, und die Operette kam hauptsächlich aus Wien.
So. Ja, also ist jedenfalls klar definiert und vor allem, wie gesagt, bei Rockoper ist dann eben auch noch ein theatralisches Element mit dabei und in dem Fall also Musik und vor allem eben aus der Rockmusik, die dann eben, wie Sie gesagt haben, mal mindestens eine gewisse Zeit und bis zu 20 Titel ungefähr, eine Aneinanderfügung von 20 inhaltlich oder sagen wir mal vom Thema kompatiblen, sage ich mal, oder ähnlichen Stücken.
Damit die einfach eine Storyline irgendwie
durchziehen.
Genau. Also die Songs sind eigentlich dann über die Texte und vielleicht natürlich teilweise auch über die Stilistik irgendwie verbunden. Also was mich damals, gerade als Teenager damals fasziniert hatte, also 1968 kam ja eigentlich Tommy raus, was einer der ersten Rockopern war, aber nicht die allererste, aber die erste bekannte. Ich kannte damals nur so zwei Titel wie I Feel Free und Pinball Wizard. So, und das war einfach so zwei Songs, die man einfach so gekannt hat. Und später eigentlich festgestellt, ja, die Songs, die hängen ja irgendwie zusammen. Also, was zwar erstmal gar nicht ersichtlich ist. Und das fand ich dann irgendwie spannend. Also, dass man irgendwie sich so einer Sache sich nähern kann über einzelne Songs. Also, heute mal hier ein Song, der für sich eigenständig steht, und dann einen anderen Song, und irgendwann gibt es einen größeren Kontext mit diesen 20 Songs dann. Und das fand ich irgendwie spannend. Also, und deswegen habe ich eigentlich diesen Gedanken damals aufgegriffen, den fand ich also pädagogisch dann äußerst interessant, also wie man sich einer taffen oder einer harten Materie nähern kann.
Aber wahrscheinlich eignet sich auch nicht jedes Material irgendwie, um eine Rockoper draus zu machen, oder? Also, oder könnte man theoretisch, ich meine, wir kommen gleich auf den Faust, ich meine, das ist etwas, was aus der Literatur und als Theaterstück irgendwo ja bekannt ist, aber kann man theoretisch aus allem eine Rockoper machen, oder gibt es da auch irgendwo Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um ein Thema geeignet für eine solche Umsetzung zu machen?
Also musikalisch als Rockoper kann man eigentlich fast alles machen. Also es gibt eigentlich doch, die meisten sind oft auch, es gibt auch so Heavy Metal Bands, die haben auch irgendwie so ihre Songs und präsentieren das praktisch als durchgehendes Konzert, während die haben jetzt oft keine theatralische Umsetzung. Während eine theatralische Umsetzung brauche ich ja verschiedene Charaktere, die interessante Figuren mit unterschiedlichen Kostümen und die auch interagieren. Während oft, wenn man jetzt als Rockgruppe nur als reines Konzeptalbum betrachtet, ist es oft so, dass einer zwei Sänger unterschiedliche Charaktere sind. Das können ohne weiteres 10 verschiedene Charaktere sein, aber vielleicht nur von 2 Leuten gesungen. Und dann ist es einfach ein durchgehendes musikalisches Werk.
Um überhaupt dann so eine Rockoper schreiben zu können, was muss man da dann alles beherrschen und können? Ich meine, welche Fähigkeiten muss man da alle mitbringen? Komposition muss man wahrscheinlich, Texte muss man, Theater muss man irgendwo eine Kenntnis haben. Also es ist meinem Verständnis nachher eine sehr breitbandige Befähigung, die man da mitbringen muss, oder?
Da muss man doch einiges mitbringen. Also es war für mich am Anfang auch doch etwas überraschend. Also ich war damals 36 und ich muss sagen, das war eigentlich so der Höhepunkt meines Schaffens. Und ich habe da festgestellt, da muss unterwegs, dass man doch wahnsinnig viele Sachen gebraucht hat. Also unter anderem musste zum Beispiel ein guter Organisator sein. Was man am Anfang ja gar nicht denkt. Denken, wieso muss man ein Organisator sein? Einfach deswegen, weil wenn man eine theatralische Umsetzung macht, hat man es plötzlich mit 25 Leuten zu tun, mit völlig unterschiedlichem Background. Die einen sind Musiker, die anderen sind Sänger, die anderen sind Techniker, die anderen Kostümschneiderinnen und andere Tänzerinnen und dies und jenes. Und die alle irgendwie mal irgendwie unter einen Hut zu bringen. Gut, zum Glück hatte ich ja vorher irgendwie EDV gemacht und war unternehmerisch erfahren. Von daher hatte ich jetzt das Problem nicht, aber ich könnte von jemandem vom Hören sagen aus London, der ist eigentlich an dem Ding ein bisschen gescheitert. Genau, der hat also überall Röteln gekriegt, also bei seiner ersten, also ja, und dann natürlich, das Entscheidende ist natürlich, man braucht eine klare Vision. Also speziell jetzt bei Goethe, die Kunst war natürlich erstmal diese 4000 Zeilen zu runterzubrechen auf 600. Also man nennt das, also im Fachjargon nennt man das Strichfassung, dass man einfach die 4000 Zeilen auf 600 bis 700 reduziert, weil mehr kann man eigentlich nicht präsentieren in 2,5 Stunden mit Pause. Und dann praktisch diese 25 Songtitel zu finden, die ja nachher wiederholt werden und dann eigentlich mit dem, zum Beispiel, also ein Songtitel, der heißt Am Golde hängt doch alles. Und dass man dann, dieser Songtitel soll ja auch gleichzeitig irgendwie im Bild assoziieren und der wird ja mehrfach wiederholt. So, und der bleibt auch als erstes haften. Also, und dann einfach, dass man einfach nicht nur das so sagt, also im klassischen Theater wird das dann so gesprochen, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, ach wir Armen, so, und dann geht's bla 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 weiter. So, und dass man das einfach nicht so trocken einmal durchsagt, sondern da wird dann mit dem Text gespielt. Nach Golde drängt, am Golde hängt, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, und dann so mehrfach mit dem Text gespielt und wiederholt. Ja, und dann braucht man praktisch zu jedem dieser Songs Texte, eine entsprechende Melodie, und dann ist natürlich vorteilhaft, wenn man schon gewisse musikalische Erfahrung hat, also einen Haufen. Also ich habe mindestens, was weiß ich, 1000 bis 2000 Songs im Kopf gespeichert. Und ich habe dann eigentlich immer so ein bisschen so einen Atmosphärenvergleich gemacht. Also ich dachte jetzt irgendwie so, wenn man da so einen Titel hat, welcher Song könnte da irgendwie so ein bisschen assoziiert, den ich irgendwie kenne, der vielleicht hier ein bisschen irgendwie so die Atmosphäre ausdrückt, ja. Also speziell jetzt bei Am Golde habe ich mich erinnert, ich glaube, das von den Eagles, I Can Tell You Why, so, und dachte, und dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt weiß ich irgendwie die Stilistik, und jetzt und dann einfach den Text dann singen, und das ist das Entscheidende, dass man dann erstmal den Text singen kann, und zwar ohne die ganze Technologie. Also das einfach durchlegen, und dann ist es auch nachher wie ein Volkslied, weil die Volkslieder wie Hänschen klein ging allein, die haben dann allein so eine, aus dem Text heraus eine gewisse Rhythmik, und das ist auch nachher wichtig, damit es nachher irgendwie ein bisschen haften bleibt, dass es irgendwie sehr, sehr einfach durchgängig ist. Ja, und dann kommt die Konstruktion drauf, genau, dann kommt, sagen wir, die Technik drauf, und dann wird das Ganze ernsthafter gemacht. So hat eigentlich dann ein Song mehrere Ebenen, also von ganz simpel bis zu technisch hören. Ja.
Ich würde sagen, wie man das genau angeht und überhaupt, wie auch bei den Arbeiten, die Sie gemacht haben, oder insbesondere jetzt eben auch bei Ihrer Aufhörung, so Ihren Rockoper Faust, das Ganze funktioniert und überhaupt, was da dahinter steckt, sprechen wir gleich. Sie haben auf jeden Fall aus Faust, aus der Rockoper, Musik mitgebracht. Wir hören einen Titel. Wollen Sie dazu kurz was sagen, was das ist, was wir hören?
Ja, und zwar, das ist der Song der Magie ergeben. Und zwar, das ist eine der Frustrationssong des Faustes, weil er ist eigentlich ein Gelehrter, ist der Klügste so der Welt, oder könnte man meinen, weiß eigentlich alles. Nur aber er will eigentlich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, er weiß zwar wissenschaftlich unheimlich viel, wie man so sagt, hat man eine wissenschaftliche Frage beantwortet, stellen sich natürlich gleich 10 neue, so ist das halt in der Wissenschaft. Aber er will natürlich wissen, auf gut Deutsch gesagt, hat der Gott oder hat der Teufel die Welt erschaffen, und wo geht's mit den Menschen hin? So, was ist das, die Schicksal der Menschheit oder des Menschen oder seines? Und das konnte er natürlich über die Wissenschaft nicht erfahren, kann man heute nicht. Und deswegen hat er sich der Magie ergeben, und das drückt er jetzt in diesem Song aus.
Hören wir jetzt an. Radio Free FM, die Plattform. Heute geht es man hört es auch schon, an der Musik, um Rockmusik, um Rockopern. Und es geht eigentlich auch im Speziellen um eine Rockoper, die unser Studiogast, der Dr. Rudolf Volz, selber als Autor und Produzent produziert und geschrieben hat. Es geht um die Rockoper zu Goethes Faust. Und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Wir haben schon ein klein bisschen gerade das Thema Faust auch schon so angesprochen, ein bisschen thematisiert. Kommen wir einfach vielleicht mal zu der Inszenierung, beziehungsweise ja, zu dem Projekt Goethes Faust als Rockoper. Ist das schon lange, dass Sie das Thema produziert, geschrieben haben? Oder überhaupt, wie kam es da dazu? Hatten Sie irgendwann mal eine Eingebung? Haben Sie Goethes Faust gelesen, gesagt, das will ich jetzt umsetzen? Oder wie ist da so der Werdegang, die Entstehungsgeschichte?
Ja, also mit Goethes Faust habe ich mich freiwillig damals mit 17 Jahren schon auseinandergesetzt, das Buch gekauft und den Film von Grünskens auch im Kino damals angeschaut, zwar nicht allzu viel verstanden, aber weil auch die Worte doch sehr geballt sind, so, und aber dachte irgendwie, da steckt schon irgendwie was dahinter, das würde ich schon irgendwann mal verstehen, dachte ich schon damals.
Man kann ja sagen, und ich denke gerade Faust ist ein Literaturwerk, was wahrscheinlich auch jeder Schüler mittlerweile irgendwann mal in der Schule irgendwo kennengelernt hat, also ein deutsches Kulturgut erster Ordnung.
Ja, kann man eigentlich sagen. Es ist eigentlich in Deutschland eigentlich das Aushängeschild oder das Kultstück Nummer 1 oder Kulturstück, das auch am meisten an den Theatern gespielt wird, bis zum heutigen Tag. So haben ja andere, während im Englischen ist zum Beispiel Shakespeare, insbesondere Hamlet, das Aushängeschild weltweit, aber jetzt in Deutschland ist es eben der Faust, ist so ein nationales Identifikationsstück. Das kann man eigentlich schon daran auch erkennen, dass im Jahr 2000 der komplette Faust, also die kompletten 12.000 Zeilen ungekürzt damals auf die Bühne gebracht wurde. Und zwar, das war praktisch 200 Jahre nachdem das Werk vollendet wurde, wurde es zum ersten Mal komplett auf die Bühne gebracht durch den Regisseur Peter Stein. Und die Spielzeit war immerhin 18 Stunden dann. Also ist doch ganz enorm. Und aber nicht gesungen, ohne Refrain, also nur reingesprochen.
Ja. So. Für alle, die es nicht so genau wissen, der Goethe Faust ist von wann? Also wann hat der Goethe das geschrieben?
Der so von 1760 bis 1810 sowas. In dem. Also er kam schon relativ früh in der Kindheit mit dem Thema. Mhm. Weil das Thema ist schon 300 Jahre älter, das muss man eigentlich sehen. Also der Goethe selber hat eigentlich nicht die Idee des Faustes erfunden, sondern der hat nur seine eigene Version daraus gemacht. Also die Grundthematik ist eigentlich schon 500 Jahre alt. Das Ganze beruht auf einer historischen Figur, die so gelebt hat, so ab 1480, so eigentlich gar nicht so weit weg von hier, also in Knittlingen, das ist in der Nähe von Pforzheim, also so 200 Kilometer von hier. Und die Figur ist dann hauptsächlich, hat da gelebt im Bereich von der Ex-DDR, würde man heute sagen. Und der wurde allerhand Mögliche nachgesagt. Zum Beispiel, wer Auerbachs Keller kennt in Leipzig, da gibt es ja auch bei Goethe die Auerbachs Keller-Szene. Da sitzt der Mephisto und der Faust auf einem fliegenden Weinfass und gehen dann praktisch durch das Kellergewölbe da auf die Gasse hinaus. So, und das wurde zum Beispiel dieser Figur nachgesagt. Und die soll dann unter mysteriösen Umständen dann in der Nähe von Freiburg ums Leben gekommen sein, in Staufen. Dann so um knapp so 1500 war ja der Buchdruck relativ neu, also gerade 50 Jahre gab es den Buchdruck. Und dieses Thema war dann in aller Munde, über das war also, hat man gesprochen. Und das hat man auch teilweise schon als Puppentheater so auf Jahrmärkten aufgeführt. Und dann gab es eigentlich das erste Buch über diese Thematik, also Buchdruck. Und dann also Martin Luther mit seiner Reformation und dann der Faust, das muss man eigentlich so ein bisschen in der zeitlichen Reihenfolge sehen. Also der Buchdruck hat es erstmal ermöglicht, was ja auch Martin Luther ermöglicht hat, seine Popularität zu kriegen mit diesen Themen. Und speziell wurde dann der Faust dazu benutzt, also von den früheren Protestanten, um den Menschen vor der Versuchung des Teufels zu warnen. Und das war eigentlich, heute würde man sagen, ein Bestseller. Und diese Thematik hat sich dann richtig durch die Kultur gezogen, ist dann nach England gekommen von einem Zeitgenossen von Shakespeare, Christopher Marlowe. Der hat eine Faust-Adaption gemacht und da geht es vor allem um die sieben Todsünden. Also der Faust verkauft seine Seele dem Teufel und bekommt alle möglichen Genüsse und wird am Schluss in die Hölle geschmissen. Rein zufällig hatte ich da, als ich 17 oder 18 war, in der Schule, da am Gymnasium in Ehingen, dann im Schülertheater freiwillig mitgemacht. Und da war zufällig dieses Stück auch, wurde damals gespielt. Und ich hatte damals die Rolle des Wagners. So, also das war so ein trotteliger Gelehrter. Und das hat eigentlich schon riesen Spaß gemacht. Aber der Tiefsinn des Marlowschen Faust hat nicht der vom Goethe. Also Goethe hat eigentlich dann aus der Thematik was anderes gemacht. Also in den vorigen Versionen ist es so, wird der Faust eigentlich immer in die Hölle geworfen und hat immer praktisch irdische Genusssüchte, während ja eigentlich der Faust bei Goethe hat eigentlich mehr so den Erkenntnisdrang. Der will eigentlich so den Menschen aus seiner Schuld herausnehmen, wie er, sagen wir, durch die Kirchen praktisch vereinnahmt wurden. Der Mensch ist sündig, so. Er sucht praktisch mehr so seine Emanzipation, seine Selbstbefreiung oder seine Selbstverwirklichung, eine Reise durch die Welt und will seine Erfahrungen machen. Ja, und das macht er eigentlich in dem Sinn über sehr viele Stationen und der erste Teil endet eben mit der Gretchen-Tragödie, dass eben die Grete am Schluss umkommt und dieser Schuldkomplex, der treibt ihn dazu an, nachher irgendwo in Teil 2 die Reise zu machen und nach dem Sinn des Lebens zu suchen, den er eigentlich am Schluss auch teilweise findet. Vielleicht hört man dann nachher noch einen Song, nämlich durch die Welt gerannt, wo er dann sagt, ich ließ dann alles fahren. Ja.
Also auf jeden Fall ist das inhaltlich so das Motiv und ja, Der Goethe hat es dann irgendwann mal publiziert. Das ist ein Riesenthema geworden. Ein, wie wir schon gesagt haben, wesentlicher Kultur, irgendwo, wissen wir, Identifikator, auch irgendwo, der mit deutscher Kultur irgendwo gesehen und auch gelehrt wird. Heute in den Schulen, glaube ich, auch noch gelesen wird. Dann gibt es ja auch diesen Grundkenz-Film, ich glaube aus dem Jahr 1960, der also zumindest genau. In meiner Schulzeit auch noch angeschaut wurde. Und Sie haben auf jeden Fall für sich dann entschieden, das ist eine kulturelle, ja, wichtige Thematik und Sie wollen sich dann der auch annehmen. Das heißt, man muss, um jetzt sich, wenn man das jetzt umsetzen möchte, also im Sinne einer Rockoper, dann erstmal inhaltlich wahrscheinlich ja perfekt auskennen. Man muss genau verstehen, was eigentlich so die Leitlinie, was eigentlich so der Ablauf ist, was die Interpretation der Figuren angeht. Also man muss eigentlich schon Faustenexperte sein, ehe man dann das versucht, irgendwie musikalisch, sagen wir, in geeigneter Form zu transponieren oder umzusetzen.
Genau, also man muss das Ganze irgendwie auch emotional nachvollziehen können, was man als Schüler nicht kann. Also als Schüler konnte ich eigentlich nur einen einzigen Satz relativ gut nachvollziehen. Der hat mich auch im Studium immer geprägt, der war in dem vorigen Song mit drin. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Ich glaube, das ist ein Satz, den man gut von, oder den er jeder wahrscheinlich kennt, den man fragen würde, jeder Schüler oder jeder irgendwo. Und sowieso, ich glaube, in dem Faust, das sind ja mehr solche Sätze, solche Sprüche, die man auch gerne zitiert. Ne? Also sind einige Weisheiten oder einige solche Statements, die irgendwo gerne auch heute in der Sprache irgendwo wieder sich finden und die man gerne wieder irgendwo einsetzt.
Ja, da gibt es also sehr viele. Ja. Und zwar, wenn man so auch ganz normal Fernsehen schaut, da kommen immer wieder Sprüche vor, aber die Leute wissen aber gar nicht, dass es oft aus Goethes Faust ist. So, ein Satz, der zum Beispiel sehr häufig verwendet wird, ist, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Das nennt man eben heutzutage im Geschäftsleben. Verträge zählen eben und gesprochenes Wort zählt eben nicht. Und so gibt es eben sehr viele Sprüche. Also man nennt das heute eigentlich geflügelte Worte auch oder Zitate. Und zwar, die praktisch heute ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Und da gibt es eigentlich von Faust also doch relativ viele. Und wenn man die eigentlich kennt, dann ist man oft überrascht, dass das ja aus Faust ist. Und man entdeckt die immer mal wieder hier und mal wieder da und wieder dort. Oder da gibt es, was ist die Gretchenfrage?
So gibt's. Richtig, ja, das ist auch so ein geflügeltes Wort. Genau,
genau,
das ist die Gretchenfrage. Ja,
genau. Oder was ist das Pudelskern?
Ja, richtig, stimmt.
Was ist das Pudelskern? Mhm. Und das Pudelskern ist zum Beispiel der Mephisto. Also in dem Pudel steckt nämlich der Mephisto drin. Der kommt nämlich in Form eines Hundes rein und entpuppt sich nachher zum Teufel, zum Mephisto.
Könnte man sagen, irgendwas ist der Faust omnipräsent, auch in unserem Alltag, zumindest in Redewendungen, geflügelten Worten?
Ja, das ist, also die Thematik, es geht also nicht speziell um diese Figur, also Heinrich Faust, sondern der hat eigentlich ein Grundbedürfnis, das auch natürlich sehr viele Leute anspricht. Weil jeder fragt sich ja auch, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn des Lebens oder
Philosophiefragen.
Genau, wissenschaftlich sowohl auch. Also die Verbindung zwischen eigentlich Wissenschaft, Kunst und Religion und auch Aberglauben oder Sagen und alles, was damit zusammenhängt. Und natürlich auch die Versuchung, kann der Mensch sein Schicksal verändern oder selber nicht. Das ist ja auch, sind so faustische Themen. Mhm. Und deswegen kommt ja auch immer die Figur, praktisch sein Gegenspieler, das ist der Mephisto, der Teufel, kommt ja als Gegenspieler und er bringt immer diese neuen Elemente rein. Der bringt ihm praktisch die Versuchung und bringt ihn auf neue Ideen.
Ja, schön. Ich denke, Sie wollten sagen, das war nochmal ein Musikspiel von Ihnen.
Ja, genau. Deswegen so spielen wir jetzt einen Song.
Ja.
Und zwar, wie sich eigentlich der Mephisto selber vorstellt.
Gut, machen wir. Hallo Free FM, wir sind zurück. Ja, das ist aus der Rockoper Faust von unserem Studiogast, die er geschrieben und produziert hat. Mein Studiogast Dr. Rudolf Holz, also ein Ausschnitt gewesen. Wie lange haben Sie denn an dem Stück gewerkelt und wann haben Sie denn da begonnen? Ist das jetzt eine Aktion von 5, 10 oder 20 Jahren oder wie lange arbeitet man denn an sowas eigentlich?
Es ging eigentlich relativ rasch. Also, also von der Idee ab bis zur ersten Bühnenaufführung waren es genau 2 Jahre.
Oh, das ist kurz.
Das war eigentlich doch relativ rasch. Das wurde also doch damals mit der Brechstange umgenietet. Also, und zwar. Das Entscheidende war, also ich musste dann auch Tag und Nacht arbeiten, also wie am Fließband, so die Texte, so, wusste genau, im Dezember 96 musste ich dann alle Texte abliefern. So, da habe ich wirklich, das war schon alles irgendwie mir ausgedacht gehabt, so immer angestrichen und die ganzen Notizen, aber dann in einer dreiwöchigen Mammutaktion das ganze Regiebuch geschrieben, so die 100 Seiten so abgeschrieben, so das da fast Tag und Nacht da geschafft, also so wie man irgendwie eine Promotionsarbeit am Schluss macht oder eine Diplomarbeit so auf den letzten Punkt. Und ja, und dann ging es eigentlich relativ flüssig, also, ja. Weil ich hatte auch dann Leute, also die Leute von der Band, die haben mir dann auch bei der musikalischen Umsetzung geholfen. Die mussten nur immer eine klare Intention haben und eine klare Anweisung. Aber wichtig ist, das Regiebuch muss in sich stimmig sein.
Also von hinten her gerechnet, Uraufführung war dann, glaube ich, 1997?
Genau, ja. Und zwar relativ hier um die Ecke im Kornhaus, ist ja ganz nahe von hier. Mhm. Das war 1997 und dann, wobei davor gab's, 3 Monate vorher gab's eine Voraufführung auf einem Obstwiesenfest in Tummerdingen.
Oh ja. Aha.
Und davor hat man noch, also nur einmal das ganze Konzertant präsentiert in Friedrichshafen.
Oh ja. So. Also ungefähr jedenfalls haben Sie dann Mitte der 90er Jahre, 94, 95 begonnen mit dem Thema und sich dann sehr intensiv dran gesetzt. Und Sie haben das komplett dann allein geschrieben, also Autorrechte und Produktion, alles komplett in Ihrer Hand. Also wirklich.
Ja, also ich habe da einen Bühnenverlag und das ist praktisch da, das die Produktion in meiner Hand. Wobei in der Musik haben 4 Leute mitgearbeitet. Oh ja. Die sind da als Mitkomponisten integriert.
Also Sie waren ein kleines Team, aber Sie sind quasi derjenige, der die, wie soll man sagen, den Takt vorgibt oder einfach auch genau. Dann die Richtung und einfach letztendlich dann auch gesamtverantwortlich dafür stehen, aber Sie haben so ein kleines Team, das da auch genau. Tätig war.
Also, weil man sagt, im Theaterbereich gibt es da auch so ein geflügeltes Wort, ist da viele Köche geben, aber nur ein Chefkoch.
Ja, ich glaube, ja.
Das genau, das ist klar. Also und so ist es auch im technischen Produkt. Mhm. Also so Leute wie Steve Jobs oder so, die haben also immer auch mit ihrer klaren Intention, das über eine riesige Mannschaft einfach ihre Vision durchgesetzt. Und man kann da keine Kompromisse machen. Mhm. Also sowohl im Künstlerischen schon gar nicht. Da kann man keine Kompromisse machen. Der eine will so und der andere will so und dann macht man irgendwas dazwischen. Man braucht da nur eine klare und eindeutige Absicht und eine geschlossene. Mhm. Weil derjenige, dem es ja nachher vielleicht, dem man vielleicht da mit begeistern will, dann muss er sagen, das ist mein Ding und das ist es nicht. Also, und sagt, wenn das nur zur Hälfte mein Ding ist, dann ist es eigentlich nicht mein Ding.
So. Und man kann das dann wirklich so generalstabsmäßig planen, dass Sie genau wussten, Sie brauchen oder Sie dürfen 2 Jahre benötigen und macht sich dann irgendwo einen Plan, ich muss bis dahin den Titel, dann, was weiß ich, die Dramaturgie dann noch irgendwo Bühnenbild entworfen haben. Ich meine, da muss man ja, um das in einem Zeitplan auch einhalten zu können, schon wirklich sehr, sehr genau planen, wahrscheinlich einen Projektplan irgendwo machen. Ja,
genau.
Wie geht man das an?
Ja, da macht man parallel, also ja. Da werden praktisch Musik wird parallel gemacht, Kostüme werden parallel gemacht und Requisiten. Alles parallel, aber das muss nachher in sich zusammenpassen.
Und das kann man von der Zeit schon so vorab planen, dass man weiß, wie lange man braucht? Oder ich meine, was ich halt so grundsätzlich denke, bei so einer Kunst oder bei so einem Ding muss man immer einen gewissen kreativen Kopf auch haben. Ja. Hat man vielleicht nicht immer Fragezeichen, dass einem die entsprechende Musik oder die Texte oder entsprechend die Momente, wo man irgendwie einen tollen Einfall hat, irgendwo kommen, ist ja vielleicht nicht immer der Fall, oder? Sonst wo man vielleicht mal sagt, mei, jetzt irgendwie fällt nichts mehr ein und ich krieg nichts mehr auf die Reihe, weil unter diesem Stress immer dann irgendwie kreativ und voranzuarbeiten, stelle ich mir als schwierig vor.
Ja, also eigentlich die konkrete Umsetzung kann man eigentlich erst dann machen, wenn eigentlich die Inspirationen schon alle da waren.
Aha.
Also die Inspirationen, die kommen manchmal und die werden dann immer festgehalten. Also so mache ich es auch bei anderen Projekten. Also zum Beispiel arbeite ich an einem neuen Stück, das heißt Sokrates lässt grüßen. Das ist ein abgestürzter Wissenschaftler, der sowas Ähnliches macht wie der Faust, aber der eigentlich über den Sinn und Unsinn des Lebens nachdenkt und fiktive Selbstgespräche mit Sokrates führt. Eigentlich in dem Fall ein minimalistisches Stück. Und oft habe ich manchmal morgens beim Aufstehen eine Idee und dann schreibe ich das einfach auf. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, so 300 verschiedene Ideen. Also ich könnte das eigentlich schon die ganze irgendwie 300 Seiten jetzt mal runterschreiben. Aber in dem Moment, wo man an die konkrete Umsetzung geht, muss die Grundidee muss komplett da sein. Also da kann man nicht erwarten, dass man das irgendwie auf halbem Weg noch irgendwie bekommt, sondern schwierig wird es erst dann, wenn man Termine hat, wie Shows ankündigt, ja. und Leute Tickets kaufen, dann ist man in der Verpflichtung zu liefern. Ja.
Und muss man dann für so eine Rockoper auch so ein Drehbuch schreiben, oder ist es das dann, dass man nur die Musik macht und dann irgendwie Dramaturgie ist dann halt eher Nebenbelang? Also sprich, ist das mehr dann das Priorität die Musik oder mehr auch Dramaturgie? Muss man ein Drehbuch auch dafür dann entwerfen und machen wie beim Kino oder?
Ja, also so ein Regiebuch ist eigentlich das Erste. Ja. Ist eigentlich das Erste, was man macht. Ah. Also wobei ich habe auch bei mir also nicht nur die gesprochenen und gesungenen Texte reingemacht, sondern auch hier blaues Licht, hier Szenenwechsel, da muss der rauslaufen und rein und der kommt jetzt hier von rechts herein und der Teufel hat eine Gabel in der Hand und springt auf die linke Seite rüber irgendwie. Also Regieanweisungen, komplett alles drin. Wow. Weil eigentlich an dem Regiebuch orientieren sich nachher auch alle anderen. Und wenn das nicht stimmig ist, dann kippt alles andere.
So. Wie lang ist dann die ganze Inszenierung, die ganze Aufführung, wenn man von Anfang bis Ende die anschauen und anhören möchte?
Ja, die erste Spielhälfte ist so eine Stunde, 3 Minuten und die zweite Spielhälfte, dann gibt es eine halbe Stunde Pause, ja. und dann 1 Stunde 7 Minuten und dann noch 10 Minuten Zugabe. Also knapp 3 Stunden vom Reingehen bis zum Rausgehen. So wie eine übliche Musical-Länge.
Ah ja, das heißt, es ist schon so in etwa normiert, dass man die Leute noch nicht überstresst und überfüllt, weil es gibt ja auch Aufführungen, die, glaube ich, Bayreuth oder so war das, wo man dann also viele, viele Stunden oder ich weiß gar nicht, wie viele da in seinem Sitz sitzen muss, um da das anzuschauen. Also das ist auf jeden Fall so eine grobe Hausnummer. Das heißt, dann produziert man, dann macht man und dann gerade jetzt die Musik, die wird dann auch auf CD wahrscheinlich oder
alles aufgenommen. Vorab schon, damit die Leute schon ein bisschen im Vorfeld ein bisschen das hören können.
Sie hatten gesagt, Sie hatten auch Musiker dabei, die Ihnen da auch bei der Instrumentierung bei allem dann auch da irgendwie mit ihm unterstützt haben. Es ist aber jetzt nicht so, dass dann alle künftigen Aufführungen nur von einer Band dann irgendwie gemacht wurden, sondern es können dann auch andere, die das dann noch aufgeführt haben oder auch noch aufführen. Ja. Die müssen im Prinzip dann halt die Unterlagen und entsprechend die Materialien sichten, um das dann entsprechend ihren Vorgaben dann zu instrumentieren, zu spielen, zu singen. Also das gibt es heute alles in irgendeiner dokumentierten Form.
Ne? Ja klar, da gibt es dann Noten dazu und ja. Noten dazu und Tonaufnahmen und manche Songs haben sich auch ein bisschen verändert. Also da gab es dann neuere Versionen und ja, hat sich das Stück auch ein bisschen, sind auch teilweise noch neue Songs dazugekommen, wie der eine Song in Auerbachs Keller zum Beispiel. So,
bei das heißt, Sie haben es weiterentwickelt, verstehe ich ja, das richtig? Das heißt, Sie haben irgendwann 1997 mal Ihre Uraufführung, Premiere gehabt, aber inhaltlich haben Sie noch ein bisschen noch weiterentwickelt.
Genau, und für spezielle Spielorte, also gerade jetzt für Auerbachs Keller, da gab es einen speziellen Song, der hölzerne Tisch muss Wein auch geben. Und diese Szene wird dann nur in Auerbachs Keller gespielt oder 2 Jahre später, nachdem wir gemerkt hatten, dass die erste Spielhälfte doch ein bisschen kurz war, haben wir die Schülerszene noch mit reingenommen. Und dann der Song heißt Grau ist alle Theorie und Grün des Lebens goldener Baum. Ist auch ein geflügeltes Wort so. Mhm. Und dann hat man die, weil da musste man jetzt keine großen neuen Kulissen machen oder so. Und die Schülerszene wird doch auch sehr häufig zitiert. Insbesondere kommt da in der Schülerszene vor, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man gedroschen nach Hause tragen. So konnte nämlich der Schüler die Unterschrift von Mephisto ab. Ja, und so entwickelt sich dann das Ganze das Entscheidende war ganz einfach, dass man halt mit der Erstaufführung eine gewisse Grundinteresse, ein gewisses Grundrauschen.
Es war hier anhand. Nun, hatten Sie gesagt, 1997. Wie war dann so das Feedback oder so die ersten Resonanz? Ist es schwierig dann sowas, sagen wir hier am Markt zu platzieren oder strömt dann alles? Oder?
Nee, ist sogar sehr schwierig.
Tatsächlich,
also neue Sachen sind sehr schwierig. Oh, also ja. Weil am Anfang hat ja auch kein Mensch an diese Sache so richtig geglaubt. Also es war so, Leute fanden es immer interessant. Also ja, und was mir sofort aufgefallen ist, wenn ich mit irgendjemandem über die Sache geredet habe, hatte sofort die volle Aufmerksamkeit. Die Leute haben sofort 1 Stunde dann mit mir diskutiert irgendwie. Also das hat mich eigentlich überrascht eigentlich so. Am Anfang war das auch nur so als kleineres Projekt so gedacht, aber dann ist es, wie man sagt, unter der Hand gewachsen und die Nachfrage war dann auch immer wieder neu da und dann 99 war dann das Goethejahr, 250. Geburtstag und dann gab es damals noch 4 Shows im Neuräumer Konzertsaal. Konzertsaal. Und dann im Jahr 2000 habe ich nochmal gespielt in der Ulmer Donauhalle. Da gab es mit dem Jugendwerk eine riesige Schüleraufführung, also mit 2400 Schülern. Also das war eines der größten Konzerte da.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, in den ersten Jahren ist es in Ulm und Umgebung, Ulm, Neu-Ulm und Umgebung mehrmals oder wiederholt aufgeführt worden. Und inzwischen aber, glaube ich, auch weiter noch über Ulm und Grenzen hinaus.
Ja, also was für mich sehr überraschend war, dass wir eigentlich in der Ex-DDR eigentlich da so eine affine Umgebung gefunden haben. Also damalige Zeit, das war ja noch so gleich kurz nach der Wende, hat man immer noch gedacht, also in der DDR war eigentlich so irgendwie Rockmusik verboten, was ja eigentlich nicht der Fall ist, war nur westlicher verboten. Und die hatten ihre eigene Rockband, so wie Pudis oder Karat. So, der bekannteste Titel ist ja Über sieben Brücken, kommt ja von Karat. Ja, also die war da nicht verboten. Und aber was bis zum heutigen Tag ist, die Leute in der Ex-DDR, die haben eine ganz andere Affinität. Also einmal zu Goethe und Faust, weil Weimar liegt ja da drin. Also Weimar und drumherum hatte praktisch wesentlich mehr kulturelle Aktivitäten. Und von daher sind ja auch in den Schulen, auch in der Ex-DDR, da wurde auch teilweise Faust II sehr intensiv studiert, auch zu Ex-DDR-Zeiten. Und die Kombination, dass man den Goethe irgendwie mit Rockmusik koppelt, da hatten die überhaupt nie irgendwelche Probleme damit, dass man da irgendwie so ein Crossover macht. Was hier also mindestens 15 Jahre lang der Fall war. Also, dass man sagt, wie kann man nur irgendwie diesen schönen Goethe so irgendwie, dann kann man vielleicht mit Klavier spielen, so, vielleicht, da hören wir ja mal ein Stück, eine Vertonung von Meine Ruhe ist hin. Das ist 200 Jahre alt vom Schubert. Ich meine, das kann man mit Gretchen am Spinnrad, das kennt man vielleicht so, der eine oder andere. Vielleicht sollte man das jetzt mal hören. Und zwar zwei Versionen von Meine Ruhe ist hin. Also einmal dann die Version von Schubert und dann praktisch eine neue Version, so wie es in der Rockoper umgesetzt wurde.
Gut, hören wir an. Die Plattform. So, jetzt haben wir nochmal aus der Rockoper Faust nochmal einen kurzen Ausschnitt gehört und wir sind wieder da. Ja, wir hatten es gerade, es wird immer noch oder immer wieder aufgeführt, auch Ihre Rockoper, also heute noch. Und vielleicht sagen wir mal ganz kurz, wo kann man sie denn eigentlich sehen und hören? Wo ist denn vielleicht die nächste Möglichkeit?
Ja, also die Rockoper wird morgen gespielt zur Walburgisnacht, wie jedes Jahr immer am Brocken. Also der Brocken ist der höchste Berg in Norddeutschland. Die größte Erhebung und so in der Nähe von Göttingen. Und der Berg ist sehr bekannt, praktisch mit Sagen, Hexen und Teufeln, die existieren schon 500 Jahre alt. Und da gibt es eine antike Eisenbahn, 120 Jahre alt, und die bringt die Gäste hoch, oben auf dem Brocken. Das sind Gebäude, und da finden etwa so 30 Shows jedes Jahr statt. Und jetzt morgen wird gespielt an Walburgisnacht und jetzt auch wieder am Wochenende.
Und ansonsten gibt es sie sicherlich auch auf einer Website irgendwo, wo man nachlesen kann, wo dann die entsprechenden Aufführungen sind. Also ich meine, die nächste jetzt in Ulm und Umgebung, was ist da, haben Sie da irgendwo was im Kopf, wann man sie vielleicht hier wieder angucken kann?
Nee, im Moment ist eigentlich in Süddeutschland im Moment ist leider nichts geplant, aber vielleicht ab nächstes Jahr ist das Ding wieder in neuem Management, und dann wäre es mal wieder schön, wenn wir auch in Süddeutschland mal wieder spielen würden.
Mhm. Wie viele Aufführungen sind es dann über die Jahre jetzt schon so? Haben Sie da groben Überblick, wie oft es dann schon gespielt wird?
Ja, also im Jahr wird es im Moment so etwa 50 30 Mal gespielt, wobei hauptsächlich allein 30 Mal am Brocken und 8 Stück sind in Auerbachs Keller in Leipzig. Insgesamt wurde die Oper so etwas so 740 Mal gespielt, etwa bisher.
Sehr, sehr oft. Auch im Ausland oder gibt es sie nur in Deutschland? Oder also Ausland meine ich jetzt deutschsprachig und vielleicht auch Englisch oder irgendwie sonstig?
Ja, übersetzt wurde das schon. Also gespielt wurde es nur einmal in Spanisch. In Peru wurde das mal gab es 4 Shows 1993. Da waren 4 Shows auf Spanisch in Peru. Und dann habe ich selber 4 Shows gemacht in Budapest. Am Nationaltheater. Oh ja. Damals mit einem eigenen Ensemble. Das hat sich angefädelt über das Donaufestival. Hat sich das indirekt angefädelt damals. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich im Ausland relativ wenig, weil eigentlich ist der Stoff doch sehr national begrenzt, thematisch.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ist Faust natürlich auch mehr in Deutschland bekannt als im Ausland, oder? Wahrscheinlich.
Genau, also eigentlich ist Shakespeare der einzige Autor, der wirklich die nationalen Grenzen richtig überwunden hat. Also alle anderen, bei der Musik ist es ja wiederum anders. Also die Klassiker wie Beethoven oder Mozart, die überqueren die Grenzen, aber mit der Literatur ist es relativ schwierig. Das ist oft national begrenzt.
Sie haben auch noch, das sollte man vielleicht am Abschluss sagen, weitere Rockopern geschrieben. Das ist ja nicht nur, dass Sie den Faust produziert haben. Vielleicht geben wir da noch ganz kurz einen Überblick und vielleicht der ein oder andere möchte vielleicht das oder ein oder andere auch mal dann angucken können. Also Sie haben unter anderem ja, glaube ich, Hamlet haben Sie vorher in der Vorbesprechung gesagt. Vielleicht geben Sie da noch ganz kurz die Minute oder zwei, haben wir noch gerade so ein bisschen Überblick.
Ja, genau. Also nachdem man Faust selber sind ja 2 Rockopern, 1 und 2. Also das sind Sequel nennt man das oder 2 aufeinanderfolgenden. Und nachdem man sich da mit philosophischen Stücken beschäftigt hat, habe ich mich auch einfach nach dem Motto, Hamlet ist eben das Analogon zu Faust im Englischen, auch eben mit sehr vielen philosophischen Sprüchen. Und das wurde gemacht 2006, wurde eine Aufführung gemacht. Und es liegt seitdem brach. Man kann allerdings, es gibt eine Verfilmung, die man auf YouTube anschauen kann.
Dann haben Sie noch gesagt, Iphigenie wäre ein Projekt, das Sie genau, auch produziert haben.
Genau, Iphigenie, das ist zwar musikalisch fertig vom Regiebuch, aber wurde leider noch nie aufgeführt.
Mhm. So. Näheres erfährt man auf Ihrer Webseite, glaube ich?
Ja, auf meiner Webseite rudolf-volz.de kann man eigentlich die ganze Litanei oder den ganzen chronologischen Verlauf sehen. Und da gibt es auch immer die Links dann auf die YouTube. Es gibt auch wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, den Faust zu sehen, kann das auf YouTube sehen, auch mit Untertiteln. Das ist manchmal sehr ratsam zum Mitlesen. Mhm. Die geballten Goethe'schen Texte kann man dann besser verstehen.
Mhm. Sehr gut. Und sonst, wenn man Fragen zum Thema hat, kann man Sie dort auch direkt kontaktieren. Oder wenn man Ihre Rockoper irgendwo buchen möchte, kann man Sie dort auch dann
erreichen. Genau, das ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt und da kann man kontaktieren. Ja.
Prima, Herr Dr. Volz, die Plattform ist damit auch schon wieder vorüber. Wir sind schon wieder bei 16:59, 21 Sekunden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren und uns über Ihre Aktivitäten, Ihre Rockoper, Faust, so ausführlich dann berichtet haben. Das war es dann heute auch schon eine Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Und nochmal, Sie waren unser Studiogast und sind der, nochmal Name geschwind.
Dr. Rudolf Volz, vom Studium her Mathematiker und eben Autor für Musiktheater.
Alles klar. Wir bedanken uns und sagen Tschüss. Und um 17 Uhr geht's im Programm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.